Ich fand es ganz spannend, wie dieser Text aus Joel beginnt, aus Joel 3. Dort heißt es in der Übersetzung: In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. In späterer Zeit. Wir haben hier einen Text aus dem Alten Testament, der nach vorne schaut. Es wird eine Zeit kommen. Das Alte Testament ist voller Spannung, voller Ladung, voller Erwartung. Schön, dass der Prophet Joel da so auftritt und sagt: Später mal. Die Erwartungshaltung ist da. Und durch die ganze Bibel zieht sich immer so eine Erwartungshaltung. Gott wird erwartet. Es gibt immer wieder Menschen im Alten Testament, die wollen etwas von Gott, die erwarten Gott. Im Neuen Testament auch. Man erwartet, dass Gott eingreift, dass Gott handelt. Dass er sich endlich zeigt. Und immer wieder durchbricht Gott diese Erwartungshaltung und zeigt sich so ganz anders, so ganz unberechenbar. Erwartet und unerwartet. Wir feiern heute Pfingsten. Vor ein paar Monaten haben wir Weihnachten gefeiert. Vor gar nicht so langer Zeit haben wir Ostern gefeiert. Und in allen drei Festen geht es um eine Erwartungshaltung. Weihnachten, bevor Jesus gekommen ist, haben die Menschen gewartet. Sie haben etwas erwartet. Sie wollten, dass jemand kommt, dass ein versprochener sogenannter Messias kommt. Womit hat man gerechnet? Mit einem König. Jemand, der auftritt mit großen Gewändern und endlich sagt, wo es lang geht. Und was ist gekommen? Ein Baby. Irgendwie was gar nicht reinpasst. Ein mittelloses Kind in einem Stall. Irgendwie nicht so das, was man eigentlich erwartet hat. Ostern. Dann war endlich dieses Kind, ist ein bisschen größer geworden und hat ordentliche Reden geschwungen, hat Wunder getan. Und viele haben hingeschaut, haben gemerkt, wenn der spricht, dann ist da Pfeffer drin. Dann geht es richtig los und irgendwie an ihn kommt so keiner ran. Man kann ihn nicht irgendwie überwinden, an ihn kommt niemand vorbei. Und die Jünger hatten auch eine Erwartung. Okay, er ist zwar in einer Krippe geboren, ja, das wollen wir jetzt mal beiseite lassen. Aber jetzt zeigt er sich als ein Gott und stellt sich dahin. Und wir erwarten einen Revolutionär. Jesus, wann geht's los? Wann können wir unsere Schwerter rausholen und wann können wir uns endlich von dieser Besatzungsmacht der Römer endlich befreien? Wir erwarten etwas von dir. Erwartet und dann kommt etwas Unerwartetes. Dieser Mann stirbt, steht wieder auf und zeigt, dass seine Macht so ganz anders funktioniert, als wir das oder die Jünger gedacht haben. Und jetzt sind wir bei Pfingsten. Für viele ein Fest, das man auch aus dem Kalender streichen könnte. Aber ohne Pfingsten fehlt etwas. Ohne Pfingsten haben wir ein fehlerhaftes System. Bevor ich Pastor geworden bin, war ich Webdesigner. Ich habe Internetseiten gebastelt. Und dort ist es so, wenn ihr ins Internet geht und eine Internetseite aufruft, dann sieht das meistens alles ganz schön aus. Aber dort steckt richtig viel Gehirnschmalz drin, dass das überhaupt so funktioniert, wie das funktioniert. Dass wenn man klickt, dass dann auch etwas passiert. Und da muss man sich sehr viel Gedanken machen. Und man muss eine eigene, dafür entwickelte Sprache lernen. Und man schreibt das alles in so einer Programmiersprache alles auf. Und wenn ich dann fertig war, dann bin ich ins Internet gegangen und wollte gucken, funktioniert jetzt das, was ich die ganze Zeit geschrieben habe? Was ich mir jetzt die ganze Zeit ausgedacht habe? Und dann gehe ich auf die Seite, Fehlermeldung. So, wenn man routiniert ist, dann weiß man, ah ja, okay, dieser Fehler, ich weiß, wo ich gucken muss. Aber manchmal ist es so verzwickt, dass du einen halben Tag, manchmal einen Tag, manchmal eine halbe Woche nur in einem kleinen Fehler suchst und in einem riesen Textdokument voller verworrener Zeilen, die kein Mensch versteht, ist vielleicht nur eine kleine Klammer oder so falsch gesetzt und zack, das ganze Ding ist lahmgelegt. Und ohne Pfingsten wäre das ganze System, was Jesus aufgebaut hat, wäre irgendwie sinnlos gewesen. Es wäre zwar schön, Jesus hat irgendwie was Gutes gemacht und so, jetzt ist aber weg und jetzt? Wenn Pfingsten fehlt, wenn ein Fragment fehlt, dann ist es dahin. Und ich glaube, Pfingsten ist so das Fest, was das wenigste Grundverständnis überhaupt hat. Was Weihnachten ist, können vielleicht noch viele sagen. Ostern, ja, da wird es schon schwierig. Da denken einige, dass Luther gekreuzigt wurde oder so. Und dann haben wir Pfingsten. Und da ist oft ein großes Fragezeichen. Aber Pfingsten ist von allerhöchster Bedeutung. Nicht weniger als die Kreuzigung und die Auferstehung. Denn Pfingsten ist der Start von dem, was wir hier gerade machen. Wir treffen uns als Gemeinde. Ohne Pfingsten wäre das gar nicht passiert. Dann wären die Jünger nämlich alle, nachdem Jesus auferstanden ist, ja, jetzt, gut, dann werde ich mal wieder Fischer. Ja, und es passiert nichts. Selbst die Jünger, nachdem Jesus auferstanden ist, hätten Pfingsten nicht gebraucht. Der Mensch neigt dazu, Pfingsten auszublenden. Und das lesen wir im ersten Kapitel in der Apostelgeschichte. Ich möchte da nur ein paar Verse vorlesen, 4-8. Also Jesus ist auferstanden und ist den Jüngern begegnet und dann heißt es dort, und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, also den Heiligen Geist, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, sie haben jetzt nicht angefangen, über den Heiligen Geist zu fragen. Was haben sie gefragt? Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Wann geht's los? Wir haben eine Erwartungshaltung. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Jünger hatten eine Erwartungshaltung. Und Jesus hat es gesehen und hat diese Erwartungshaltung korrigiert. Und hat ihnen gesagt, Leute, ihr braucht Pfingsten. Der Heilige Geist muss kommen. Und so wie die Jünger, so ist es auch bei uns heute, dass wir oft die Bedeutung von Pfingsten sehr niedrig halten. Die Erwartungshaltung wurde korrigiert, aber wie unerwartet das Ganze dann vonstatten ging, das sehen wir jetzt im Predigttext, wie plötzlich und unberechenbar Gott eingegriffen hat. In Apostelgeschichte 2, 1-13, das könnt ihr auch auf der Wand mitverfolgen. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kamen die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte, also in der eigenen Sprache. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, also die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Kreta und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Gottes Geist kommt erwartet, und das sehen wir in Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Sie haben einen Grund, sich zu treffen. Sie sind zusammen. Und sie pflegten in dieser Zwischenzeit zusammen zu sein. Warum? Weil Jesus ihnen es gesagt hatte. Jesus hat ihnen gesagt, Leute, haltet mal die Bälle flach mit Zeiten und Zeitpunkten und überlegt nicht, wann ist jetzt das Ende der Welt und so weiter. Wartet. Bleibt einfach mal ganz ruhig und wartet auf den Heiligen Geist. Und Jesus hat hier etwas versprochen. Gottes Wort lässt sie erwartungsvoll sein, dass etwas passieren wird. Aber die Erwartung war undefiniert. Jesus hat nicht gesagt, wie es passieren wird. Er hat nur gesagt, dass es passieren wird. Er hat nicht gesagt, es kommen dann so geteilte Zungen und so weiter, die hätten ihn wahrscheinlich auch angeguckt und hä? So wie wir uns jetzt diesen Text durchlesen und denken, wie sah das aus, bitteschön? Zerteilte Zungen und ja. Er hat einfach gesagt, habt eine Erwartungshaltung. Wartet, er wartet. Und dann waren sie einfach zusammen und hatten ein kindliches Vertrauen in Gottes Wort. Dieser Vers 1 ist so unspektakulär, aber ich sehe hier kindliches Vertrauen in Menschen, die ihr Leben aufgegeben haben und Jesus anvertraut haben. Dass sie eben nicht wie in Lukas 24 die Emmaus-Jünger weglaufen und irgendwo hin wieder zurück, wo sie hergekommen sind, sondern sie warten. Sie sind gehorsam. Gottes Wort gehorsam. Jesus sagt, wartet, der Geist wird kommen. Das ist eine ganz interessante Spannung zu einer anderen Passage, wo Jesus auch über den Heiligen Geist redet. In Johannes 3, das braucht ihr jetzt nicht aufschlagen, aber in Johannes 3 eine ganz schöne Passage, wo Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus spricht und auch über den Heiligen Geist berichtet. Und die Kernaussage in diesem Kapitel ist, lieber Nikodemus, wenn der Geist anfängt zu wirken, dann macht er das, wie er das will. Wo er will. Wann er will. Jesus präsentiert den Heiligen Geist als souveräne Person, die du nicht irgendwie nehmen kannst und in Bahnen leiten kannst. Ich kann den Geist Gottes zum Beispiel heute nicht sagen, Heiliger Geist, wir feiern heute Pfingsten. Wäre richtig gut, wenn du mit zerteilten Zungen nochmal kommen würdest. Mach doch mal was. Kannst du ja. Ich habe keine Verfügungsgewalt über den Heiligen Geist. Der Geist ist souverän. Und er weht, wo er will, wie der Wind weht, wo er will, sagt Jesus. Und dennoch sagt Jesus zu den Jüngern, wartet und der Geist wird kommen. Das ist eine Spannung, die ist fast nicht auszuhalten. Ja, wie jetzt? Ist der Geist irgendwie verfügbar für die Jünger? Was wäre passiert, wenn die Jünger denn gegangen wären und nicht gewartet hätten? Ja, der Geist ist souverän. Und er macht, was er will. Aber wie Daniel Gonzalez, der Pastor aus Kuba, der letztens hier gepredigt hat, über Erweckung gesprochen hat, vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, hat er auch gesagt, wir können Erweckung nicht machen. Aber wir können schauen, dass wir alle Hindernisse aus dem Weg räumen und von uns aus bereit sind. Und das ist das, was die Jünger gemacht haben.
Die haben einfach auf Gottes Wort gehört. Sie haben einfach Jesus vertraut. Jesus, wir sollen warten. Okay, wir warten. Wir haben keine Verfügungsgewalt. Aber du hast gesagt, wenn man wartet, dann wird er kommen. Und das ist so eine ganz interessante Spannung, dass man den Geist irgendwie nicht sagen kann, heute, hier. Denn wir lesen auch, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, Gott hat gesehen, die Zeit ist voll. Er hat gesehen, sie warten. Meine Verheißung, mein Versprechen wird jetzt erfüllt. Und Gottes Geist manifestiert sich, zeigt sich. Unsichtbar, aber doch sichtbar. Spürbar, hörbar, aber doch unfassbar. Das zeigt wieder, dass der Geist sowohl souverän ist, als auch mit dem Menschen agiert. Du kannst es nicht greifen, du kannst ihm keine festen Formen geben. Aber dennoch ist da was, dass man weiß, jetzt. Jetzt hören wir es, jetzt sehen wir es, jetzt fühlen wir es. Und wenn wir mal durch die Reihen gehen würden und mal fragen würden, was hast du mit dem Heiligen Geist erlebt? Wir würden so manche Dinge erfahren, die spannend sind, die so ungreifbar sind, aber doch zu greifen sind. Was sagt uns das für heute? Nur dieser Vers. Aus meiner Sicht ist diese erwartende Haltung gegenüber Gottes Wort lebensnotwendig für uns. Wir müssen nicht mehr auf den Heiligen Geist warten. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Heilige Geist ist da. Pfingsten wird nicht wiederholt. Pfingsten war. Aber was ich hieraus lese, ist ein Gehorsam gegenüber Jesu Wort, eine Erwartungshaltung zu entwickeln, dass Gott wirken möchte. Dass er auch in meinem Leben wirken möchte. Und das ist diese ganze Gesinnung der Jünger in der Apostelgeschichte, die wir sehen, die sich motivieren lassen von Jesus, die sein Wort hören und es annehmen und vorausgehen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und der war sehr resigniert über so dieses Thema, ja, wenn Christen schon lange im Glauben stehen und unbeweglich werden, geistlich unbeweglich werden, in so einem Trott leben und du kannst reden und machen. Und die Person hat zu mir gesagt, ach, weißt du was, am liebsten, komm, kannst du in die Tonne hauen? Sollen sie ihr christliches Dasein irgendwo fristen? Ich möchte lieber mit Menschen unterwegs sein, die frisch sind, die neu sind, die sagen, ja, ich möchte. Ich habe gesagt, jo, kann ich voll verstehen. Aber ich möchte von Gottes Geist erwarten, dass er auch die Christen, die schon lange dabei sind und in so ein Fahrwasser gekommen sind, was nichts mehr von Gott erwartet, möchte ich erwarten, dass Gottes Geist wirkt. Und auch heute hier. Gottes Geist ist souverän. Und Gottes Geist möchte, dass ich eine hohe Erwartungshaltung habe an sein Wirken. Wenn ich nichts erwarte, werde ich nichts bekommen. Aber wenn ich erwarte, dann wird sich Gottes Geist dazustellen. Nicht, weil ich ihm befehle, was er zu machen hat. Er ist souverän und bleibt es auch. Aber er sieht das Herz, was will und was möchte. Sieht einen bereiteten Boden und kommt dort hinein. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen. Einen Augenblick. Diese Person hatte eine Not. Sie suchte nach einem geistlichen Aufbruch, mehr von Gott. Gott war so weit weg. Irgendwie, für alle ist Gott da, aber für mich irgendwie nicht. Ich erfahre ihn nicht. Woche für Woche habe ich diese Not gehört. Viel geredet, Bibelstellen und zack, 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 zack. Ich habe schon gedacht, lang genug präparieren. Und dann wird das schon. wurde aber nicht. Und das wurde für mich dann auch zur Not. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass der Geist ausgegossen ist und dass er wirken kann. Warum tut er es nicht? Und ich war nicht voller geistlicher Muskeln, ja? Hab zu dieser Person gesagt, das ist mir jetzt so eine Not. Ich möchte gern für dich beten. Bist du bereit? Die Person hat gesagt, ja. Nicht, ja, ich will jetzt unbedingt ein Segensgebet oder so, sondern einfach, ja, wenn du meinst, dann machen wir das mal. Und es kam auch kein großer Wind und keine zerteilten Zungen und nichts. Es war eins da. Ich habe erwartet, dass Gott arbeitet, dass Gott sich in Bewegung setzt, dass er mein Vertrauen in sein Wirken nicht zuschanden werden lässt. Und ich habe gebetet und habe Amen gesagt. Erstmal ist nichts passiert. Aber eine Woche später kam diese Person zu mir und sagte, hey Waldemar, ich habe Gott so erlebt in der letzten Woche. Gott ist wieder da. Er steht wieder auf der Matte. Ich habe seine Liebe so stark gespürt. Gott ist hier. Ich konnte rein Tisch mit ihm machen. Ich habe eine tiefe Verbindung zu Gott. Wer hat gehandelt? Gott, Gott allein. Der Geist ist souverän. Aber Gott möchte, dass Jünger sich versammeln und vertrauen und erwarten. Großes Erwarten. Und dieses Vertrauen wird nicht enttäuscht. Gottes Geist kommt erwartet. Wir erwarten ihn. Gottes Geist kommt aber auch unerwartet. Ich möchte die Verse 2 bis 4 vorlesen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. In Vers 2 heißt es, und plötzlich, unberechenbar, unerwartet. Die Jünger hatten die Erwartung, der Geist wird irgendwie kommen. Aber dennoch war das dieses Moment des Plötzlichen. Bam, auf einmal steht der Geist da und auf einmal geht's los. Ich liebe dieses Wort plötzlich. Es kommt im Neuen Testament nur 3-mal vor. Ist ganz selten. Dieses Wort plötzlich wird zum Beispiel nochmal da verwendet, wo Paulus im Kerker sitzt und plötzlich ein Erdbeben kommt und sie wie durch ein Wunder, nicht wie durch ein Wunder frei werden. Plötzlich wirkt Gott in die Situation hinein und schenkt Veränderung. Und genau das passiert hier zu Pfingsten. Plötzlich, auf einmal, unerwartet. Erwarte, wenn du mit Gott in Kontakt trittst, dass er unerwartet kommt. Dass es auf einmal Zoom macht. Zack, auf einmal steht er da. Und wir lesen, dass diese Plötzlichkeit, dieses Wundersame, irgendwie Spektakuläre, wo man sagen könnte, ey, wir sehen nicht, wir hören nicht von Gott, wir sehen Gottes Wirken gerade. Dass so jeder sagen müsste, okay, alles klar, Jesus, du hast Wahrheit gesprochen, ich folge dir jetzt nach. Alles ist gebongt. Was passiert aber mit der Gemeinschaft? Wir lesen, dass sie sich entsetzten darüber. Das, was hier passiert, der Geist kommt plötzlich und was passiert ist, die Gemeinschaft wird gespalten. die Zuhörer spalten sich in zwei Parteien. Die einen, die irgendwie nicht so recht wissen und interessiert sind. Wie jetzt? Das sind so die einen, die noch so eher zugewandt sind. Aber es gibt auch die anderen, das sind die Spötter. Obwohl sie gerade massives Wirken Gottes sehen. Wer spottete hier? Wir könnten meinen, wenn Gott anfängt zu wirken, dann sind diejenigen, die anfangen zu spotten, sind es die Gottlosen, die von Gott nichts wissen wollen, die gegen Gott sind und dann sagen, ey, das geht gar nicht, ihr seid alles Freaks. Hier fangen Brüder an zu spotten. Gläubige Juden fangen an zu spotten. Leute aus den eigenen Reihen, die sich dort gerade befinden zur Pfingstzeit und auch Gott begegnen wollen. Gläubige Menschen fangen an zu spotten. Es sind nicht so die Offiziellen, die sagen, ich bin ein Atheist und das ist alles Mist. Nein, es sind Leute aus den eigenen Reihen. Aber nur weil sie spotten, heißt es nicht, dass sie einen Grund dazu gehabt hätten. Denn ein Theologe, Adolf Schlatter, hat dazu gesagt, jedermann sah, dass die Apostel bewegt waren und ihr Gebet die sonst von der Sitte vorgeschriebene Haltung überschritt. Diese festen Formen, die die Juden kannten, wurden auf einmal durchbrochen. Der Heilige Geist kam massiv und hat auf einmal diese Menschen verändert, dass sie freimütig proklamiert haben, wer Gott ist, was er gemacht hat. Und dort fangen sie an zu spotten, wo etwas nicht mehr in ihr eigenes Raster passt, wo sie sich einen Gott geformt haben, der genau hier, hier, hier und hier reinpasst. Das ist meine kleine Box. Und hier ist mein kleiner GOTT. Und wenn dieser kleine Gott aus dieser Box raustritt, dann werde ich nicht jubeln, ich werde spotten. Ich werde sie zunichte machen. Ich werde über sie lästern. Die sind doch betrunken, besoffen. Das bedeutet für mich, wenn Gottes Geist kommt, ich erwarte etwas von Gott, aber ich erwarte nicht das Verständnis von Menschen. Gottes Geist wirkt auf unerwartete Weise. Erwarte kein Verständnis für das Wirken des Heiligen Geistes. Der Mensch kann noch nicht mal Weihnachten und Ostern anerkennen, begreifen, verstehen. Dann wird er auch das nicht verstehen. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich im Krankenhaus war und Martha besucht hatte. Ich war auch bei Heinz und ich hatte ein Gespräch mit ihm. Und wir hatten eine gute Zeit miteinander. Wir haben uns ausgetauscht, wir haben sehr viel miteinander gelacht. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, Heinz hat das angeschoben. Das Thema, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und dann haben wir so ein bisschen so erzählt. Und er hatte ja einen Schlaganfall vor 8 Jahren, ist richtig, ja, vor 8 Jahren. Und ich sag's mal so, es könnte ihm auch besser gehen, ne? Und im Krankenhaus, er ist ja ohnmächtig geworden, dann auch ins Krankenhaus gekommen. Man könnte meinen, hier ist jetzt ein Mensch, der Grund hat zur Klage. Aber wir haben viel gelacht. Und er hat gesagt, es ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist in uns haben, sagt mir dieser alte Mann. Ich habe Freude. Ich habe Freude in mir. Ich habe Freude in meinem Leben. Obwohl es Dinge gibt, über die ich mich nicht freuen sollte. Aber ich habe Freude in mir und ich lache viel. Das können die anderen nicht verstehen. Du verstehst das, weil du auch den Heiligen Geist in dir hast. Aber die anderen verstehen das nicht, sagt er. Die denken,
ich habe einen Knall. Wörtlich, ja, das sagt nicht ich, das hat er gesagt, der Heinz. Heinz hat bei diesem kleinen Besuch genau das beschrieben, was die Jünger in der Apostelgeschichte auch sich anhören durften. Die haben einen Knall. Paulus sagt, Geistliches muss geistlich bewertet werden, beurteilt werden. Ein Mensch, der diese Verbindung nicht hat, wird es nicht verstehen. Und da offenbart sich zutiefst etwas in diesem Moment, wo der Heilige Geist kommt und er spaltet die Menge. Und auch heute haben wir eine Form des Spottes über den Heiligen Geist und wie er wirkt, aber auf eine andere Art und Weise, die ist viel subtiler. Es gibt wirklich wenig Christen, die sich hinstellen und sagen, der Heilige Geist, den klammer ich mal komplett aus. Sowas haben wir nicht so oft. Aber so manch einer möchte gern den Heiligen Geist und sein uneingeschränktes Wirken im Glaubensalltag ausklammern, weil befürchtet wird, dass durch die Beschäftigung mit dem Geist Gottes Jesus Christus in den Hintergrund treten würde. Wir haben hier ein Kreuz hängen. Jesus ist im Zentrum. Wir sprechen über den Heiligen Geist. Und so mancher sagt, wenn ich zu viel über den Heiligen Geist rede, dann verlieren wir irgendwann Jesus. Wenn wirklich der Geist Gottes am Werk ist, dann wird das auf gar keinen Fall passieren. Denn was haben die Apostel gemacht, als der Geist Gottes gekommen ist? Wovon haben sie erzählt? Von den großen Taten Gottes. Und wovon hat Petrus gepredigt? Er hat diese Passage aus Joel 3 übrigens, die wir in der Lesung gelesen haben, hat in seine Predigt so eingebaut und hat es auswendig einfach mal so dahergesagt. Hat gesagt, das, was wir gelesen haben, das erfüllt sich jetzt. Und was hat er danach gemacht, wenn ihr zu Hause seid, ab Vers 22? Er hat angefangen, das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Erwarte von dem Heiligen Geist. Versteck dich nicht hinter diesem Argument, wenn ich zu viel über den Geist Gottes nachdenke, wird mein Glaubensleben sich von Jesus abwenden. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Wenn du dich zutiefst mit dem Geist Gottes auseinandersetzt, wird es dich zum erhöhten Christus führen. Warum? Weil Petrus selber in 1. Petrus 1, Vers 11 sagt, dass der Heilige Geist der Geist Christi ist. Ja, wie soll der Geist Christi und Jesus Christus auseinanderdividiert werden können? Hier ist eine unzertrennbare Einheit. Ich will mich mit dem Heiligen Geist auseinandersetzen. Ich will viel Erwartung hineinstecken, weil sich dadurch Jesus Christus in meinem Leben manifestiert. Weil Menschen dadurch auch zu dem Gekreuzigten geführt werden. Es geht um Jesus. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann geht es um Jesus. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Es gibt noch einen zweiten Grund, den ich anführen möchte, warum es einen subtilen Spott gibt über den Heiligen Geist, ihn auszuklammern. Manchmal wird so die Gefahr in den Raum geschoben. Dann ist der zwischenmenschliche Friede, der kommt dann ins Wanken. Weil wenn der Heilige Geist kommt, dann wird unsere kleine Box gesprengt. Auf einmal kommen Dinge dazu, die passen nicht in unser Denken, obwohl Gott von 1. Mose bis Offenbarung die ganze Zeit davon spricht. Aber wir sind wie die Jünger ganz zu Anfang, die den Heiligen Geist gerne ausklammern wollen. Pfingsten brauchen wir nicht. Und wenn das kommt, dann wird der Friede zerstört, den ich mit meinem Nächsten habe. Das ist irgendwie, nein, lass es lieber sein. Es gibt einige Freikirchen, die spezialisieren sich auf den Heiligen Geist. Die sollen das Geschäft machen, aber wir machen das, ja, ohne ihn würde ich jetzt nicht sagen, aber halt nicht so viel. Der menschliche Friede, und das ist mir ganz wichtig, der menschliche Friede, den wir uns manchmal einreden, der wird nicht durch den Heiligen Geist zerstört. Der wird vom Evangelium aufgerüttelt. Paulus sagt In 2. Korinther 2, 15 bis 16. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Derjenige, der die Geister spaltet, ist nicht der sich mit dem Heiligen Geist beschäftigt, sondern derjenige, der von Jesus Christus redet und der das Evangelium von der Vergebung der Sünden, von dem ewigen Gericht, der davon spricht, der bringt das Ganze ins Wanken, und nicht der Heilige Geist. Wenn du denkst, dass der Heilige Geist zwischenmenschlichen Frieden irgendwie so in Gefahr bringt, dann beschäftige dich damit, wie sehr das Wort vom Kreuz einen angeblichen Frieden in Gefahr bringt. Fang dort an. Und wenn du darauf eine Antwort gefunden hast, dann überleg, was der Heilige Geist damit zu tun hat. Verachte nicht Gottes unerwartetes Handeln. Verachte es nicht. Diese Warnung ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und diese Warnung besteht nicht erst seit dem letzten Jahrhundert. Diese Warnung finden wir, und das ist so interessant, und das zeigt so zutiefst unser menschliches Herz, dass wir von Natur aus gegen den Geist Gottes sind. Schon in der neutestamentlichen Gemeinde wurden die Christen immer wieder ermahnt. Die Thessalonicher: den Geist löscht nicht aus. Die Epheser: und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Die Korinther: daher, Brüder, eifert danach zu prophezeien und hindert nicht das Reden der Sprachen. Schon die neutestamentliche Gemeinde, die mit den Aposteln zugange waren und so massive Sachen erlebt haben, selbst die wollten den Heiligen Geist aus ihrem Leben ausklammern. Das ist nicht eine neue Erscheinung, Freunde. Der Mensch ist von Natur aus gegen Pfingsten. Er ist gegen Pfingsten. Warum? Weil der Heilige Geist gekommen ist, um unser Herz zu verwandeln, uns zu verändern, in das Ebenbild Christi zu formen. Und dagegen sind wir. Ich hoffe, dass du es nicht so erlebst, dass du nicht dagegen bist. Aber ich merke selber, wie meine Erwartungshaltung in den Geist Gottes oft sehr gering ist. Und das zeigt mir, was eigentlich in mir schlummert. Ich versuche, auf mich zu schauen, auf meine Kräfte, was ich tun kann. Und da fragt sich der Heilige Geist: hier, hallo. Ich bin derjenige, der die Boxen sprengt. Du bist derjenige, der die Boxen immer dicht macht und immer kleiner und immer kleiner. Der Heilige Geist will sich selbst in unseren Handlungen und Einstellungen äußern. Wenn die Gläubigen dem Geist nicht erlauben, sich in unseren Handlungen zu äußern, wenn wir bewusst tun, was falsch ist, so dämpfen wir den Geist. Wir erlauben dem Geist nicht, sich auf die von ihm gewünschte Art und Weise zu zeigen. Gehöre also nicht zu den Spöttern, gehöre zu der anderen Gruppe, die interessiert sind, die eine Sehnsucht haben, die suchen, die das Unerwartete erwarten. Gott Jesus hat uns nicht einfach zurückgelassen, verwaist, als elternlose Kinder, und seht zu, wie er zurechtkommt. Gott hat zu Pfingsten mit seiner Übernatürlichkeit unsere Natürlichkeit geküsst. So nah kam er uns, so intim. Kommt er mit seiner Übernatürlichkeit in unsere natürliche Welt und möchte in unsere Köpfe reinbringen: denk übernatürlich. Denk nicht natürlich. Denk geistlich, nicht fleischlich.
Denn ich, der Allmächtige, lebe in dir. Ich kann Dinge bewirken in dir, das kannst du dir nicht vorstellen. Es wird so unerwartet sein. Es wird so plötzlich sein. Du wirst denken, wow. Und die Apostelgeschichte ist voll davon, wie sich dieser Geist ausbreitet. Und es ist nicht nur auf das Zungengebet, also das Beten in anderen Sprachen, wie der Geist in einem betet, begrenzt. Der Geist kommt übermächtig in Heilungen, Zeichen, Wunder. Er schenkt Einheit dort, wo eigentlich gar keine Einheit mehr möglich ist. Er schenkt Versöhnung zwischen verfeindeten Nationalitäten. Er schenkt innere Heilung. Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist und kann das alles bewirken. Und wie wir gelesen haben in Joel 3, was auch der Petrus sagt, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden prophezeien und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Es ist witzig, in dieser Passage geht es nicht um das Sprachengebet. Aber was dort passiert ist, dass auf einmal Menschen in anderen Sprachen beten, die sie nicht gelernt haben. Und Petrus sagt, das, was hier beschrieben ist, wo es um Prophezeiungen und Visionen und Träume und Bilder geht, das erfüllt sich jetzt. Was er meint ist, hier ist jetzt eine Linie und wir übertreten die, wir bekommen den Geist zu 100%. Wir kommen in eine Ebene, die nicht nur den alttestamentlichen Propheten überlassen ist, sondern uns allen. Egal ob reich, ob arm, ob Mann, ob Frau, ob du da wohnst oder da, da oder da. Es ist völlig wurscht. Der Heilige Geist kommt jetzt in dein Leben und möchte etwas tun. Etwas Unerwartetes. Das sind die Vorzeichen unseres christlichen Glaubens. Mit diesen Vorzeichen der Übernatürlichkeit möchte Jesus Christus, dass wir unser Leben leben. Jesus hat es doch vorgemacht und möchte, dass wir da hineinsteigen. Ich möchte schließen, erwarte das Unerwartete. Denn unser Gott hat es in seinem Wort vorausgesagt. Jesus Christus hat es mit seinem Wort versprochen. Es wird dich überwältigen. Es wird deine Mitmenschen wachrütteln. Und es wird zu allerletzt Gott selbst verherrlichen. Amen.